Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Wildstuden, so habe ich vor kurzem gelernt, sind nicht etwa nur ein bisschen grössere Pflanzen wie Büsche oder Gehölz. Wildstuden sind auch Blumen, auch die kleinsten. Es sind Farn, Schlingpflanzen, Gräser, Gewürz, Wasserpflanzen und so weiter. Besonders interessant sind im Moment einheimische Wildstuden, denn wir sollten sie schützen und dafür sorgen, dass es eine möglichst grosse Vielfalt von ihnen gibt. Denn jede einheimische Pflanze kommt mit ihrem eigenen kleinen Ökosystem von Insekten, Schmetterlingen oder Vögeln. Einheimische Wildstuden sind auch toll, weil sie an unsere Wälder, Wiesen und Flussufer optimal angepasst sind. Und unter den richtigen Bedingungen fühlen sie sich auch in der Stadt auf einem Balkon recht wohl. Was ich da so ganz allgemein sage, leuchtet mittlerweile vielen Leuten ein. Ich bin in diesem Frühling gerade an zwei Wildstudenmärkten im Radius von 10 Kilometern gewesen. Dort hat es Freiwillige gegeben, von Pro Natura zum Beispiel oder von anderen Verbänden, wo die Leute super haben können beraten, was bei ihnen am besten wächst. Auch die Stadtgärtnereien, die Gärtnereien ganz allgemein, allen voran aber die Naturgärtner und Gartenbauer brauchen zunehmend einheimische Pflanzen. Da ist es gerade ein bisschen blöd, dass Wildstudengärtnereien eher seltener werden. Warum? Darüber hören wir jetzt gerade mehr von der Patricia Willi, die viele, viele Jahre Wildstudengärtnerei in Eschenbach geführt hat und die wahnsinnig viel über unsere einheimischen Pflanzen weiss. Und ich rede auch mit dem Kai Pulver von Bioterra, der den Bereich Naturgärten betreut. Er hat mich zuerst darauf aufgelöpft, dass es Zeit ist, sich über die Lieferkette von diesen Pflanzen von der Wildstudengärtnerei zu den Gärtnern und ihren Auftraggebern wie Kantonen, Gemeinden, Firmen oder Privaten Gedanken zu machen. Der Bedarf und das Angebot nach einheimischen Pflanzen passt nämlich nicht mehr ganz zusammen. Doch zuerst rede ich mit der Patricia Willi und habe von ihrem Fachwissen und ihrer Erfahrung dürfen profitieren.
Also eine Studengärtnerei, ist nichts jetzt aussergewöhnliches. Deren gibt es viel in der Schweiz. Ich habe ursprünglich Studengärtnerei gelernt, aber das hier ist eine Wildstudengärtnerei. Das ist noch ein bisschen besonderig. Ein bisschen anders. Einfach alles ein bisschen anders. Aber das Wort Stude hat die gleiche Bedeutung. Stude heisst nämlich, das sind mehrjährige, krautige Pflanzen für einen Garten. Und darum haben wir keine Gewächshäuser. Wir haben ein Folienhaus, ja, und noch ein, zwei Folientunneli für die Anzucht im weitesten Sinn. Aber Gewächshäuser heizen tun wir nicht. Das brauche ich die Studen eigentlich nicht. Die sind winterhart, bleiben das ganze Jahr draus.
Und Wildstuden, da, gell, ich tue mich saumässig dumm ausdrucken. Wildstuden stelle ich mir vor, das sind solche, die in der Wildnis, also irgendwie nicht im Wald oder auf einem Berg noch würden wachsen, aber die tun sie dort züchten und dann kann man die auch an anderen Orten anpflanzen.
Ja, ja. Sie tun noch wachsen, nicht sie würden in der Natur wachsen, sie tun noch wachsen, weil von dem von der Natur haben wir es ursprünglich. Und wir tun sie hier in der Gärtnerei kultivieren, vermehren und ab Gärtnerei verkaufen, dass sie in den Gärten und in den Schulhäusern und im Kindergarten und in einem Park oder auf dem Balkon wachsen. Und es sind, ja, wie das Wort sagt, Wildstuden. Sie sind nicht in erster Linie wild, aber einheimisch. Also nicht aber es sind einfach wilde, züchterisch nicht veränderte Urformen.
Genau, also sie sind eigentlich wirklich so, wenn man sie würde antreffen, wenn man in den Wald
wie man sie würde in der Natur antreffen, genau. Das probieren wir so zu machen, dass sie möglichst natürlich da stehen.
Kannst du mir mal ein Beispiel von so einer Wildstude sagen, wo ich vielleicht würde kennen?
Das Margritli. Die Wiesensaubei. Guckerlichtnägeli. Diverse Glockenblumen. Eine im Wald, eine in der Matte, Waldrand. Verschiedenste Glockenblumen haben wir. Wir haben 500-600 verschiedene Arten. Nicht Sorten. Sorten sind ja eigentlich die Züchteten. Oder? Es gibt von den pfirsichblättrigen Glockenblumen gibt's Sorten. Oder vom Rittersporn gibt's ganz viele verschiedene Sorten. Und wir haben einfach einen mehrjährigen Rittersporn. Und das ist die Wildform.
Und die Wildform hat eine Farbe?
Ja.
Eine Grösse?
Ja. Und gerade so einer Farbe und einer Grösse, die man vielleicht noch messen tut, und wenn sie etwas zu gross ist, ist es falsch. Nein. Da möchte ich etwas sagen zu der genetischen Vielfalt.
Lass uns noch schnell durch.
Das ist ein Hausrotschwanz, der jetzt gerade getönt hat.
Okay, das hörst du. Super.
Ja.
Du hast gerade etwas über die genetische Vielfalt zu sagen.
Weil als Antwort darauf, wenn du gesagt hast, die haben eine Farbe und haben eine Grösse, da klingt bei mir die Alarmglocke läuten, dass sie identisch sind. Und im weitesten Sinne eigentlich genetisch identisch. Und das ist eine Wildform, nie. Also die zum Beispiel gerade die Glockenblume ist ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es in der Natur manchmal weisse. Also die meisten, sie sind ja eigentlich blau. He? Die Glockenblume ist blau, blau, violett, die verschiedensten. Und es gibt aber auch weisse. Bei der Rundblätterung plötzlich hat es ein weisses drin, bei der Pfirsichblätterung. Und es ist aber die gleiche Art. Es hat nicht wegen dem einen anderen Namen. Oder einen Zusatzbegriff. Wie bei den Zierstuden, wo die meisten gezüchtet sind, dort hat es einen speziellen Sortennamen, wenn dann eben die Farbe alle, wenn man damit rechnen kann, sind alles weisse, dann heisst die Sorte Campanula persicifolia alba, zum Beispiel. Und das ist eine Sorte. Und wir haben gerade das Gegenteil, keine Sorte. Und es kann aber manchmal weisse oder rosarote auch bei anderen Pflanzen drunter haben. Oder die Wuchsform ist wirklich unterschiedlich. Oder die Blütezeit ist unterschiedlich. Es hat ein bisschen frühere und ein bisschen spätere. Und so weiter.
Also hängt das davon ab, wo die spezifische Art gewachsen ist? Also je nach Lebensraum hat sie vielleicht ein bisschen einen anderen Boden gehabt oder vielleicht ein bisschen ein anderes Licht oder irgendwie der Standort hat dazu beitragen, dass die dann plötzlich weiss ist?
Nein, sie können gerade nebeneinander. Es sind einfach einzelne. Es sind so die natürlichen Mutationen, kann man auch sagen. Und Gärtnerwelt haben schon seit je, das ist die erste Form von Züchtung, dass sie die ausgelesen haben. Das ist jetzt einfach ein Beispiel von Züchten. Und sie separat vermehren. Und dann hat man mit der Zeit wirklich können sagen, das sind weisse. Oder vielleicht hat es auch eins plötzlich ein gefülltes, blühendes Exemplar gehabt. Und voller Begeisterung nimmt man das und tut es vegetativ vermehren. Also man macht mehrere aus dem. Und schon hat man eine Sorte, gibt man dem noch einen Namen. Einen Sortennamen. Man tut sich selber je nachdem verewigen. Oder seine Frau. Oder so. Das ist schon ein Kulturgut von der Gärtnerwelt.
Das ist schon seit lang her. Bei der Pro Specie Rara in Basel im Merianpark gesehen und die haben ja einen wunderschönen Obstbaumgarten, oder? Und dort ist mir dann erzählt worden, dass Pfropfen zum Beispiel so eine Friedelingsform ist, wie du jetzt sagst, gell? Dort hat's ganz viele verschiedene, ich glaube 300 verschiedene Äpfelsorten gehabt, oder? Das ist wirklich verrückt. Und die machen jetzt das eben gerade nicht. Die wollen jetzt eigentlich, ich sag, die möglich, möglichst natürlichste Form, was das immer heisst, von der Pflanze haben. Und eigentlich damit tun wir nicht ein Kulturgut pflegen, sondern ein Naturgut pflegen.
Ja, das ist gut gesagt. Das ist sehr gut gesagt. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, Studiengärtnerin gelernt. Der Stolz von einer Studiengärtnerin ist, Sorten echt können zu vermehren, dass man kann sagen, die sind wirklich alle gefüllt blühend, oder die sind alle rosarot, oder die sind alle identisch in der Höhe, und, und. Und der Stolz von der Wildstudengärtnerin, das habe ich dann später gelernt, ist genau das Gegenteil. Eine genetische Vielfalt von einer einheimischen Pflanze können anzubieten. Und das heisst, der Grund ist, wir wollen möglichst einen grossen Genpool in der Natur wieder zur Verfügung stellen. Also ich meine, klar wachsen unsere Pflanzen meistens, allermeistens später in Gärten, dass wir gleich einen möglichst grossen Genpool zur Verfügung stellen. Das ist natürlich, die Natur braucht das. Für die Weiterentwicklung, für die Anpassung der Pflanzen, also gerade zum Beispiel Klimaerwärmung. Die Pflanzen, die über Samen vermehrt sind, eben nicht vegetativ, sondern generativ, die passen sich von Jahr zu Jahr, von Vegetationszeit zu Vegetationszeit, in diesen lokalen Bedingungen an.
Heisst das aber auch, dass manchmal eine Spannweite plötzlich überschritten wird? Sag mal, es ist jetzt wirklich ungeheuer viel heißer, 3 Grad heißer als, sagen wir mal, was die Pflanze vor 10 Jahren erlebt hat. Die kann das aus ihrem Sömmchen raus trotzdem noch sich anpassen an die neue Situation? Oder ist das auch ein bisschen too much?
Nein, ich bin überzeugt, das können die einheimischen Pflanzen, die sich selber vermehren. Also die versäumen ja auch am Waldrand, am Heckenrand, versäumen sie immer wieder. Es gibt Junge, die wieder Samen machen. Und das ist von Generation zu Generation ist das eine Anpassung. Und es ist ja nicht von heute auf morgen 3 Grad wärmer. Es ist happig, wir merken das schon auch. Also die Vegetationszeit ist länger geworden, seit ich Gärtnerin bin. Also früher hatte ich länger Ferien im Winter. Ich konnte mehr Skifahren. Und jetzt muss ich länger arbeiten. Nein, das merken wir. Also die Vegetationszeit ist länger. Die Winter sind kälter. Und gleich die Kaltkeime, die arbeiten jetzt immer noch zu keimen. Ja, ich bin überzeugt, über Samen von Generation zu Generation mit einem möglichst grossen genetischen Pool können sich Pflanzen besser anpassen, sind auch robuster. Und ich sage das so, ohne dass ich sage, das andere ist nicht gut. Gartenkultur hat seine Berechtigung. Aber ich merke, es gibt nicht immer wieder neue Sorten. Und zwar, weil manchmal auch die Vitalität abgenommen hat. Und wenn eine Pflanze nicht mehr robust genug ist, dann verschwindet sie halt auf dem Markt. Und dann gibt es halt neue Sorten. Und bei uns gibt es halt nicht Sorten, sondern laufend. Also den genetischen Unterschied, da sieht man häufig nicht. Wir können das mit der Zeit schon ein bisschen beobachten.
Von einem wissenschaftlich gebildeten Botaniker mal gehört, dass das Artenwissen völlig am Verschwinden ist in der Schweiz. Also sehr viele Leute viel weniger wissen als früher. Und dass manchmal die ältere Generation zum Beispiel noch mehr weiss, was ist wandern oder schaut dort Blumen und so. Aber ich stelle mir jetzt einfach vor, wenn ihr 500 Sorten habt,
die Arten.
Arten haben.
Sind aber nicht so.
Genau, nicht so.
Ja.
Wenn ihr 500 Arten habt hier in eurer Gärtnerei, gibt es denn so etwas wie ein Wissen, das du hast müssen weiterreichen an andere? Also wenn die jungen Leute zu euch kommen und sozusagen eure Nachfolger dann sind, müssen die auch viel lernen zuerst?
Ja, das Wissen, das wir hier in unserer Gärtnerei in diesen mehr als 35 Jahren bald angehäuft haben, das ist ein Wissen, das da in der Gärtnerei vorhanden ist. Und an dem arbeiten wir schon dauernd. Das und, tut sich kumulieren.
Und das Spezielle ist eben daran, es sind alles einheimische Pflanzen, die ihr jetzt hier eigentlich anzüchtet und anzieht.
Ja.
Oder?
Ja.
Also da muss man einen rechten Überblick haben, oder, was es alles gibt.
Ja, also es setzt schon voraus, dass man das Interesse hat an der Natur. Dass man auch etwa auf Spaziergänge geht oder auf Wanderungen. Und sieht, was alles wild wächst. Und vielleicht auch nicht nur der Orchidee nachsteigt, sondern einmal zuerst mit dem in der Nähe anfängt. Woher wir die Pflanzen haben, die wir hier vermehren, das ist eigentlich auch eine ganz wichtige Frage. Woher haben wir eigentlich die ursprünglich? Und ja, ich zeige es nachher. Also, wir haben das Nadis noch aufgebaut. Also, dass ich sicher sein kann, das ist eine echt einheimische Pflanze. Muss ich wissen, woher ist es ursprünglich? Und am besten habe ich den Samen ursprünglich selber gesammelt. Und wir haben das alles aufgeschrieben. Woher haben wir welche Arten ursprünglich gesammelt?
Jetzt ist der Kai dazugekommen. Ich habe mit dir einmal ganz lang telefoniert und dann hast du eigentlich auch ein bisschen die Klage vorgebracht, dass wir zu wenig sogenanntes einheimisches autochthones Saatgut haben, beziehungsweise zu wenig von dem in der Stadt zum Beispiel auch wirklich ausgebracht wird, weil da kauft man dann Standardmischungen und so weiter. Deine Analyse ist so gesehen, es hat wie auf eine Art langsam zu wenig Leute, wo solches Saatgut zur Verfügung stellen können.
So im Grossen und Ganzen ist mit der Biodiversitätsbewegung, die zum Beispiel mit dem Grünstadt-Label auch angerissen worden ist, wo du letzte einen Podcast gemacht hast, mit der Arbeit von den NGOs und so, entsteht eine grosse Nachfrage, dass man die Natur auch im Siedlungsraum fördert und dass man Areal draussen in der Natur renaturiert. Also noch so, gibt es ja noch schon vom Gesetz her eine Auflage, dass man Flüsse renaturiert, oder, die begradigt worden sind. Und das heisst, es entsteht eine Nachfrage nach Wildpflanzen. Das ist entstanden. Und gerade wenn man jetzt außerhalb ist von den Siedlungen, ist es sehr wichtig, dass man einheimische Pflanzen nimmt, damit es dort keine Verfälschung gibt von der Genetik, aber schlussendlich von der Dynamik zwischen Pflanzen und Tieren, oder? Dass das weiterhin funktioniert, die Ökosystem. Im Siedlungsgebiet kann man diskutieren. Man hat dort auch Kulturgärten, man hat dort ästhetische Ansprüche, man hat schwierige städtische Verhältnisse mit. Also ganz Millionen Ansprüche. Da kann man natürlich diskutieren, was man da jetzt macht als schlaue und auch nachhaltige Lösung. Aber trotzdem ist auch dort eine grosse Nachfrage nach einheimischen Pflanzen entstanden. Und wir haben, was soll ich sagen, wir haben einen riesigen Marketingüberbau, der nach Biodiversität schreit, was ich auch sehr begrüsse. Dann hat man Gartenbauer, die auch ein paar hundert sind, die das auch können, einsetzen. Und dann haben wir noch 30 Biogärtnereien, die Pflanzen produzieren. Und da merkt man einfach, wie das gegen unten schmal wird. Oder? Und dort, die haben dann sehr harte Arbeitsbedingungen, auch gesetzliche Bedingungen, die können einfach sagen, jetzt machen wir alles doppelt so gross, der Markt ist super, jetzt tun wir einfach mal aufschrauben. So läuft die Sache nicht. Da gibt es einen Engpass. Und jetzt sollte die eine Förderung reinkommen von Stiftungen, vom Bund, von weiss nicht was, zum überhaupt helfen. Wenn wir das Ökosystem erhalten in der Schweiz oder sogar wieder aufbauen, dann muss man auch die unterstützen, die das genetische Saatgut erhalten haben, pflegen oder sogar können multiplizieren.
Wie sieht das von deiner Seite aus? Du bist jetzt einer von denen jetzt, Kai gesagt hat, es langsam zu wenig hat, oder? Und also, um die Nachfrage zu befriedigen, spürst du das? Gibt es bei dir Druck kommen Leute und wollen von dir Zeug und dann musst du schauen, ob du liest oder ob du überhaupt, ja, im schlimmsten Fall noch irgendwie müsstest deine Ressourcen aufstocken. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, die Nachfrage ist wirklich gestiegen. He? Das sagt ja keine Richtung. Es gibt nicht weniger und weniger im Angebot, sondern es gibt immer mehr. Aber die Nachfrage, die steigt immer noch, nach wie vor. Und ist rasant gestiegen in den letzten 10, 15 Jahren. Biodiversität, das Wort hat man vor 20 Jahren noch nicht gekannt, behaupte ich jetzt. Ja, und das Insektensterben ist gekommen, Mission B und. Was passiert, wenn die Nachfrage da ist und das Angebot zu wenig? Es wird irgendwie probiert, die Nachfrage zu decken. Das haben wir bei der ersten Welle vom Naturgarten schon erlebt, in den 80er Jahren. Dann haben die herkömmlichen Studiengärtnereien, Baumschulen, haben die angefangen, Wildstuden zu machen. Oder man hat dann einfach halt die Sorten verkauft, weil es andere gar nicht rum war. Und dann ist das wieder ein bisschen abgeflacht. Also die herkömmlichen Gärtnereien machen das dann auch irgendwie, weil es verlangt wird, das kann ich voll verstehen. Und heute ist jetzt, wie die zweite Welle ist noch viel grösser, es wird halt auch importiert. Es wird eh sehr viel importiert, weil es günstiger ist. Wir in der Schweiz haben teures Land, teure Arbeitskräfte, auch wenig Land. Somit ist die Pflanze, die in der Schweiz kultiviert wird, ganz klar teurer. Und es ist viel billiger, das können wir importieren.
Das hat also gewisse Risiken. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen zur Branche, oder Du hast vorher das angetönt, eigentlich müssen wir die Branche stützen, also jetzt vor allem die, die wirklich die Wildstuden herstellen. Dann später gibt es noch Naturgärtner, über die reden wir dann später, wo das auch noch immer pflanzen in der Stadt. Aber was ist deine Analyse im Moment? Was denkst du, wie geht es jetzt? Wie ist der Match von Nachfrage und Angebot? Gibt es genügend von denen? Wirklich Wildpflanzenspezialisten, wenn möglich zertifizierte, die wissen, was sie machen. Wie sieht das von deiner Seite aus?
Ich glaube, es könnte wirklich mehr vertragen. Ich sehe ja, was Naturgärtner so bestellen oder wie viel sie angeben, dass sie kaufen. Und da haben wir gerade beim Gehölz einen niedrigen Prozentteil. Das ist häufig unter 50%, wo Gartenbauer überhaupt Bio-Gehölz findet. Oder was halt auch nicht unterschätzt werden, das muss irgendwie auch praktikabel sein. Wenn man natürlich als Gartenbauer muss bei x Biogärtnereien einzelne Pflänzchen zusammensuchen, separat bestellen und so, dann ist das ein Aufwand, der auch schwierig ist dann für den Gartenbauer. Das heisst, es ist natürlich einfacher, jetzt bei einer Patricia, bei der Wildstudengärtnerin zu bestellen, wahrscheinlich, weil sie einfach grosse Stückzahlen hat. Wenn man es braucht und eine grosse Auswahl, dann ist es natürlich einfach, wenn man bei jemandem kann bestellen kann. Also wäre es sicher gut, wenn es auch mehrere grössere gibt, die von diesen Wildstudengärtnereien, oder? Und gerade Baumschulen, dort kann es auch nicht sein, dass man nur noch Bäume aus dem Ausland bekommt, oder? Und ja, was Gärtner halt machen, sie gehen auch in sogenannte Forstschulen.
Forstbaumschulen.
Forstbaumschulen, genau. Mm-hmm. Die kann man auch noch holen, was nicht schlecht ist, weil die Bäume
die haben wenigstens autochthone Pflanzen, also einheimische.
Und die haben die Anpassung an das Klima, das sie mitmachen können. Was ein wichtiger Aspekt ist, weil vor allem ist vielleicht ein einheimischer Baum, der nicht als klimafähig betitelt wird. Und warum man dann irgendeine andere Sorte aus dem Ausland nutzt, eben vielleicht doch klimafähig, wie er sich entwickelt hat. Oder? Und nicht einfach ein Klon ist. Von, also das ist doch noch ein wichtiger Aspekt. Aber ja, genau. Gehölz gibt es viel zu wenig. Ja.
Also, du hast es ein bisschen gesehen, oder? Über 30 Jahre hast du gesagt, verteilt, wie sich die Branche entwickelt hat. Siehst du einen Trend? Läuft die in eine gute Richtung, oder ist da irgendwie etwas, wo bei dir die Alarmglocken irgendwie losgehen?
Ja, das mit dem Importieren. Also, man kann heutzutage wirklich auch wirklich sogenannte einheimische Wildstuden kultivieren lassen im Ausland, produzieren, muss ich da sagen, produzieren lassen im Ausland. Und und spottbillig importieren. Man muss nur noch topfen und dann kann man das als einheimisch verkaufen. Und das finde ich nicht, das finde ich ist eine Art, ein kleiner Beschiss, eine kleine Gefahr. Man muss noch unterscheiden. Also, für uns, Bioterra, für die Bioterra-Community ist das Bio ganz wichtig. Es sind immer wie zwei Sachen wichtig. Bio und autochton, einheimisch, Wildform. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und jetzt ein Gartenbauer, der die Pflanzen verwendet tut, Gärten macht, ein Naturgärtner, der sucht eben beides. Der sucht Bio-Pflanzen und einheimische. Und das kommt nicht alles in einer Gärtnerei über. Es ist ein bisschen aufwendiger, ja. Ich denke, die meisten Naturgärtner müssen halt an zwei bis drei verschiedenen Orten sich eindecken. Und das ist sie halt der Wert. Man muss einfach wissen, die Kleinen können gar nicht. Sie haben auch keine Lastwagen, die sie in der ganzen Schweiz umeinander fahren und ihre Touren haben. Wenn die Grossen das machen, das ist sehr bequem. Der Gartenbauer kann einfach das ganze Pack auf die Baustelle liefern.
Klein finde ich eben auch eine Gefahr. Also kleine Betriebe haben sicher einen Vorteil.
Klein, aber fein.
Klein, aber fein, auch vom Idealismus her und so. Aber es gibt vor allem jetzt auch bei den Biogärtnern, die zum Beispiel ein Treibhaus haben, und dass wir klimaneutral stellen, kommen die Grenzen auf der Machbarkeit. Und dann sagt sich noch Menge, dann höre ich einfach auf, oder? Ist mir gleich. Verkauft man das Land, Schluss jetzt, oder? Auch wenn wir jetzt nur nicht gerade einen Nachfolger gefunden haben, weil es ist ja nicht gerade der attraktivste Job auf Erden, oder? Man muss sagen, in der grünen Branche sind harte Jobs, schlecht bezahlt, wenig Zukunftsperspektive, ausser man wird Inhaber von einem Geschäft, oder?
Also es ist jetzt schauig interessant, weil dir beide erzählen eigentlich sehr, sehr positive Trends, oder? Du kannst sagen, von der Nachfrage her, oder? Mhm. Es gibt die Idee, dass man wirklich Siedlungsräume wirklich naturnah tut, eigentlich bepflanzen, wenn möglich mit heimischen Pflanzen bestücken und so weiter. Leute sind langsam sensibel drauf. Gesund essen tun sie eh schon lang, oder? Gern, oder? Also, es viel Hoffnungsvolles. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auf der Angebotsseite hapert es ein bisschen, oder? Kann man grössere Mengen liefern? Kann man sie möglichst überall anliefern? Es gibt solche, die mit ein bisschen unfairen Tricks arbeiten und zum Beispiel Sachen als einheimisch verkaufen, die es nicht sind. Also dort ist ein bisschen etwas wie so nicht ganz im Lot. Was würdest du dir, Patricia, für deine Branche wünschen? Und vielleicht dann schließlich auch für das ganze Umfeld. Was würdest du sehen, sollte man eigentlich noch besser machen?
Ich glaube, was es braucht, ist, dass aus dem Gedanken vom Regionalen, weil es geht ja nicht eigentlich darum, einheimisch gleich die Schweizer Grenze, weil der Sinn ist schon ein bisschen anders als in der Schweiz. Oder auf die höheren Lagen, das ist als Engadin, das ist von der Flora her ganz anders wie da. Darum reden wir eigentlich gerne vom Regionalen und nicht einfach von der Schweizer Flora. Weil in den Pflanzen sind die Schweizer Grenzen ja eigentlich schon noch ziemlich egal. Und das ist noch wichtig für unser Bewusstsein. Es geht wirklich nicht um Fremdes raus, sondern es geht darum, um die regionale Anpassung von Flora und Fauna, auch miteinander, aufeinander. Was es eigentlich braucht, die wäre in jeder Region 1 bis 2 super gute Gärtnereien, also Baumschule und Studien. Also es braucht ja etwas im Tessin, es braucht die, vielleicht in der Westschweiz jemand wirklich, der sich für das einheimische Thema einen Namen macht. Was ich vielleicht schon noch speziell gemacht habe, ich einfach sozusagen nur Wildstudien gemacht und nicht auch noch die Kulturstudien, die Gartenstudien. Und durch das ich sage nur in Anführungs- und Schlusszeichen. Aber durch das habe ich mit den nur einheimischen Pflanzen sehr, sehr viel gelernt. Und er hat auch einen Namen machen. Und habe mich nicht zu fest verzettelt. Und das haben die wenigsten getraut. Da bin ich manchmal auch bestaunet worden. Was, das geht? Nur einheimische Pflanzen. Und ich habe gefunden, ja, es ist immer noch eine Entscheidung, ob es geht. Also, reich wird man nie mit einer Gärtnerei. Also, ich wüsste jetzt, nein, ist nicht möglich. Es ist viel Arbeit.
Aber es ist toll am Ende von einer Karriere, wo ja. Sie können sagen, eigentlich bin ich jetzt vom Trend eingeholt worden.
Ich bin richtig eingeholt worden. Und ich habe können, und zum ein bisschen auch noch von dem Ich wegkommen, ich bin eigentlich nicht mehr die, die da jetzt die Gärtnerei hat. Ich habe können, im richtigen Moment, wo es richtig im Trend ist, weitergeben. Das ist auch noch super, habe ich das fertig gebracht. Und habe jetzt Zeit, am Nachmittag mit dir auf dem blauen Bänkchen zu sitzen oder mit euch.
Genau, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach ja. So etwas.
Ja.
Kai, jetzt, was denkst du, was Post bringt? Du hast, eigentlich hast du ja auch schon etwas Wichtiges gesagt. Oder du hast gesagt, im Grunde genommen habt ihr angefangen, mit Kindern zu arbeiten. Und damit die Grundlage zu legen, oder? Von einer, ich muss sagen, Umweltbildung, oder? Und damit eigentlich auch von einer weiteren Generation eigentlich auszubilden für das, so Sachen wie das, wo Patricia macht, auch weiterzutragen, oder? Aber abgesehen, sagen wir es, von diesem Kinderthema, was denkst du, ist besonders wichtig, damit wir eigentlich überall dort, wo jetzt irgendjemand etwas will machen, gerade sofort auf der Platte stehen und etwas liefern können?
Ja, zum Kinderthema habe ich schon noch eine Anmerkung, wenn es das nur der erste Tag ist in deiner Frage. Wir haben so ein Bed and Breakfast bei uns daheim und haben zwei junge Frauen gehabt aus New York, aus der Bronx, die in der Schweiz natürlich gemacht haben und die haben dann unseren Garten gesehen und haben das fantastisch gefunden. Und dann haben sie gesagt, ja, sie hätten eben leider keinen grünen Daumen. Dann habe ich gesagt, ja, was läuft denn nicht mit euren Zimmerpflanzen, oder? Weil schwierig ist das nicht wirklich. Dann haben sie gesagt, ja, sie kaufen die Blumen im Laden, dann die Vase hinstellen. Und nachher einen Topf rein mit der Erde und dann kommen die nicht. Die gehen immer kaputt. Genau. Also die haben kein Verständnis dafür, dass Pflanzen Wurzeln haben. Ja. Und so weit kann es gehen, wenn man keine Bildung hat, oder? Das haben wir schon gesehen. Also ich denke, das sind denen zwei junge Frauen anlasten, aber im Schulsystem in New York, oder? Dass sie das nicht gehabt haben, wie eine Pflanze funktioniert. Und wie soll dann jemand mit so einem Bildungsstand irgendwie verstehen, was es braucht, um die Natur im grossen Ganzen erhalten und dann dem oder dem Politiker die und die Stimme zu geben, ist ja unmöglich, oder? Also es ist mega wichtig, dass die Bildung passiert auf allen Ebenen. Und das ist auch das Plädoyer für die professionelle Ebene. Ein Gartenbauer, der sich mit naturnahen Gärten beschäftigt, auch wenn er noch anders macht, aber er ist einer, der weiss, wie das geht. Er hat viel Wissen. Das kann eine riesige Kompetenz sein. Das darf man nicht unterschätzen. Es sind 2.500 Pflanzen, Patricia? Oder wie viel einheimische Pflanzen?
500 haben wir. 500-600 im Angebot. Und das sind viele. Ja. Also so ein bisschen für alle Standorte, eine schöne Auswahl. In der Schweiz heimisch gibt es vielleicht etwa 3'000.
Ja, es gibt Gartenbauer, die tatsächlich über 1'000 Pflanzen kennen. Hat mir einer mal erzählt.
Arten und Sorten.
Arten
geht es auch noch um die Sorten.
Ja.
Und das ist toll, ja, da gibt es natürlich auch viel.
Und es ist ja lässig, wenn man das Pflänzchen kennt.
Mhm.
Aber da gibt es ja noch ein ganz anderes Thema, nämlich welche Tiere auf welche Pflanzen. Welche Pflanzen auf welchem Standort, mit wie viel Wasser, mit was für einem Boden, wann blüht sie, welche Farbe, welche Sorte.
Und wie pflegt man es?
Wie pflegt man es? Und dann welche ästhetische Wirkung, oder? Ist es eher schwer oder hell oder gross oder niedrig oder also was, wenn man das gestalten will, oder? Was kann man miteinander kombinieren? Es gibt Pflanzengemeinschaften. Es ist ein endloses Wissen. Und da kann man schon sehen, wenn einer das 30 Jahre gemacht hat, ist ja eine ganz andere Nummer. Also jemand, der jetzt einfach sagt, ich mache jetzt das auch ein bisschen, oder? Da gibt es also sehr viel Kompetenz. Es ist eine Chance für den Gartenbauberuf, interessanter zu werden. Weil ich meine, die jungen Leute machen die Lehre. Und dann sind sie vielleicht bei einem konventionellen Gartenweiber können sie ernüchtert sein, dass die ganze Zeit Laub rächeln, Rasenmäher und Platten verlegen. Also gerade die Intelligenten von den Gartenbauern, da gibt es ja auch viele junge, sehr intelligente Leute, die sagen, ich möchte etwas in der Natur machen, mit meinem Körper, nicht nur am Computer sitzen. Die merken dann so, ist das das jetzt gewesen, oder? Jetzt kann ich nur Geschäftsführer werden. Und da gibt's halt
auch... am Kompi.
Ja. Ja, genau. Hocken wir wieder am Kompi. Und da ist dann halt die Kompetenz zu erwerben, eine Art Ökosystem zu entwickeln im Siedlungsraum mit so vielen Anspruchsgruppen und auch Kulturbedürfnissen. Also finde ich einen Traumberuf. Das ist wahnsinnig interessant. Das fordert alles raus.
Das war wieder eine Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. In meinen Shownotes finden wir wie immer ein paar weiterführende Links zu deren Episode. Wer mehr über mich, den Podcast und meine Blogbeiträge wissen will, der findet alle wichtigen Informationen auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.